Empathie ist wie ein Werkzeug, um jemand anderen kennenzulernen, um die Welt von jemand anderen zu verstehen. Und was du mit diesen Informationen dann machst, das kommt auf deine Haltung an.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Stefan zu. Er erzählt von der Magie des Lebens und der Macht der Verbundenheit. Dabei geht er auf Empathie und Verletzlichkeit ein und im Teufelskreis der Angst. Distanz ist für ihn etwas Wertvolles, was ihm hilft, voll bei sich zu sein und die heilende Kraft von Selbstempathie zu erfahren. Es geht darum, offen zu sein und sich gleichzeitig zu schützen, um sich selbst in Liebe zu begegnen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Stefan. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Empathie-Schenker. Und wie immer am Anfang meine Frage, womit bist du da? Was ist dein Thema, dein Anliegen? Was ist das, was dich bewegt und womit du gehört werden möchtest?
Hallo, ja, also erstmal möchte ich sagen, danke, dass ich dabei sein kann. Ich bin voll froh darüber, so ein Empathieprojekt zu sehen und irgendwie ein Teil davon sein zu können, weil mich das auch sehr bewegt. Und mit dem ich heute da bin, das ist für mich ein relativ besonderes Thema und zwar würde ich es die Magie des Lebens nennen.
Die Magie des Lebens. Oh, da musst du mir ein bisschen mehr mal erzählen, was das für dich ist.
Das glaube ich, ja. Es hört sich erstmal sehr breit an und unkonkret. Für mich geht es darum, zu verstehen und irgendwie dem weiter zu folgen, was am bedeutsamsten ist im Leben und was ich als die intensivsten und schönsten und krassesten Erfahrungen so erlebe. Und das ist das immer, was mich wieder motiviert. Ja, da ist irgendwas Besonderes, was es im Leben gibt. Da ist etwas, was ich auch gar nicht richtig fassen kann. Aber da möchte ich irgendwie hin. In die Richtung möchte ich weiter. Solche Erfahrungen bündeln sich für mich darunter unter dem Begriff.
Also Magie im Sinne, was ist für dich bedeutsam und die Faszination im Leben, das zu entdecken und dem zu folgen?
Genau, ja. Also einerseits die Erfahrung selbst ist super schön meistens für mich. Und oft kommt für mich Verbundenheit damit einher, also zu mir selbst, zu meiner Umgebung, zu anderen Menschen. Das sind oft diese Erfahrungen. Und gleichzeitig ist auch die Suche danach oder die Anhäufung so welcher Erfahrungen auch eine schöne Reise. Also beides ist so interessant, auch die ein bisschen zu versuchen zu verstehen.
Genau. Also das Schöne bei dieser Reise und dem Erforschen und Versuchen ist, dass quasi die Magie ist das Gefühl quasi dabei. So hört sich das für mich an. Meinst du das so?
Ja. Ja, auch weil es was ist, was ich nicht ganz verstehen kann oder ganz begreifen kann in den emotionalsten und stärksten Momenten, die ich so erlebe, fühlt es sich einfach für mich an wie etwas, was um mich herum existiert, was in der Welt existiert, ich nicht wirklich greifen kann, aber was so wunderschön ist. Und deswegen habe ich es irgendwie Magie für mich genannt.
Jetzt ist das ja noch immer sehr abstrakt, denke ich so. Und ein Impuls war dich zu fragen, wie fühlt es sich an, wenn du die Magie erlebst?
Puh, das ist für mich eine schwierige Frage. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an. Also ich würde da sehr positive Erfahrungen drunter fassen. Und meistens fühle ich mich sehr verbunden. Also eine Sache, die für mich zum Beispiel sehr intensiv ist, ist, wenn ich in der Natur unterwegs bin. Da bin ich im Moment öfter in Österreich wegen einer Ausbildung zur gewaltfreien Kommunikation, die ich mache. Und in meinem Leben habe ich noch nicht oft so eine Landschaft erlebt, wie sie da ist. Also ich komme aus Deutschland, meistens nur Felder und Dörfer, die sich abwechseln, viel mehr passiert nicht. Und da bin ich in einer Umgebung, da ist ein ganz klarer Fluss, wo viele Fische dann schwimmen, große Berge, eine unglaublich, ja, bereichernde und auch faszinierende Szenerie, die man sieht, egal wo man hin, man schaut. Und da hatte ich zum Beispiel einen Moment, als ich gewandert bin, vorher an dem Tag habe ich wilde Rehe getroffen auf einem Berg und bin dann runter zum Fluss gewandert, stand in dem Fluss, habe das Wasser an meinen Beinen gefühlt, das kalte Wasser, und hatte eine so unglaubliche Dankbarkeit und eine unglaubliche Überwältigung, dass ich das erleben kann, dass ich gerade hier bin, dass ich das sehen darf, wie, ja, wie ein Geschenk. Und das hat mich einfach überwältigt in dem Moment.
Ah, jetzt habe ich ein Gefühl dafür, was du mit der Magie des Lebens meinst. Mhm. Wenn du dann solche Eindrücke erleben darfst, die sich dann ja magisch und wunderbar, wundervoll anfühlen, kommt bei mir an.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja.
Ja. Und da schwingt für mich so mit, vermutlich, dass es dir da dann auch darum geht, im Leben mit mit einer Präsenz für solche Momente unterwegs zu sein?
Ja, das finde ich einen schönen Punkt, den du da ansprichst, weil das für mich wirklich auch ein sehr relevanter Punkt ist. Dadurch, dass ich glaube, dass mit der Präsenz oder der eigenen Einstellung sich sehr viel dazu verändern kann, ob man das überhaupt wahrnimmt und wie viel man das wahrnimmt. Das ist dann sozusagen meine eigene kleine Reise, jetzt zu verstehen, wie könnte ich das denn öfter wahrnehmen oder was führt denn dazu, dass ich das öfter wahrnehme? Und da habe ich den Eindruck, eine grundsätzliche dankbare Einstellung ist da sehr schön und sehr hilfreich.
Genau. Ja, dankbar und wertschätzen von solchen Momenten, Umgebungen, Gegebenheiten quasi, ne?
Genau, und auch dem Leben an sich. Also ich neige dann dazu, direkt das sehr stark zu abstrahieren. Abstrahieren, genau, danke. Und dann zu denken, wow, wie unwahrscheinlich ist es eigentlich, dass ich auf so einem Planeten bin, der sich um sich selbst dreht und super schnell durchs Universum fliegt und hier einfach lebensfähig bin und diese Chance, überhaupt geboren worden zu sein, dass meine Eltern sich so getroffen haben, wie sie haben und so weiter. Mhm. Und dass es einfach alles so zusammenkommt, dass ich jetzt hier sein kann und das erleben kann. Genau. Und weil es auch lange nicht so war, ja.
Wie meinst du das? Also, dass es Momente gab, wo du sowas nicht erleben konntest oder durftest?
Eher, wo ich, glaube ich, nicht so sehr in diesem Mindset war, das erleben zu wollen oder sehr offen dazu zu sein. Deswegen ist es für mich zum Beispiel auch wichtig, das jetzt nicht was Göttliches zu nennen, also einfach nur für mich persönlich, weil ich eine Reise hatte, wo ich relativ katholisch geprägt war und auch Messdiener war früher ganz lange und das für mich nicht so eine schöne Erfahrung war, sondern eher ein, ich versuche nicht aufzufallen, nichts falsch zu machen und keinen Anschiss zu bekommen sozusagen. Und jetzt das so ein bisschen zuzulassen. Ich bin Agnostiker im Moment und bin davon überzeugt, dass ich einfach nicht weiß, was richtig und falsch ist, ob es einen Gott gibt oder nicht und so weiter. Und deswegen mag ich das so gerne, diese Erfahrung einfach nur so offen zu lassen, als ich weiß nicht, wo das herkommt, ob mir das jemand geschenkt hat oder ob ich das sozusagen selbst erarbeitet habe durch meine eigene Reise oder was auch immer. Aber ich bin einfach dankbar, dass sie gerade da sind, die Erfahrungen.
Dass du diese Dinge spüren darfst, das Leben spüren darfst quasi.
Ja, ja.
Ich habe eine Nachfrage. Agnostiker, kannst du das kurz erklären? Was das?
Ja, klar. Also nur in meinem jungen, begeisterten Verständnis mit nicht viel dahinter, würde ich ja sagen. Ja. Also gefährliches Halbwissen. Ich habe Agnostiker so verstanden, dass sie davon überzeugt sind, dass man nicht wissen kann, ob es einen Gott gibt oder ob es keinen Gott gibt. Atheisten zum Beispiel werden ja davon dann überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Und Menschen, die religiös sind, sind davon überzeugt, dass es einen gibt. Oder diese Religion zumindest. Und ein Agnostiker ist jemand, der von sich selbst als Überzeugung hat, ich weiß es nicht, zu sagen.
Okay.
Genau.
Ja, verstehe ich. Ich denke dran, ja, dann bin ich da auch einer. Ganz in dem Begriff noch nicht so.
Okay.
Ja, genau. Ja, bei mir kommt an, dass das, was dich bewegt, ist, das Leben zu dürfen, zu spüren und begeistert zu sein, wie sich Leben anfühlt und was Leben sein darf oder Leben ist. Und das Leben mit all seinen Facetten zu erfahren und durchleben.
Ja, genau. Also das finde ich sehr passend. Das habe ich eine große Resonanz zu. Vor allem bin ich begeistert einfach davon, dass der Mensch so ist, weil der Mensch müsste ja nicht unbedingt so sein. Also so denke ich mir es zumindest immer, dass ich einfach begeistert davon bin, wow, wie schön, dass ich so gestrickt bin, dass ich das auch schön finde, dass ich das wichtig finde und dass auch anderen Menschen das so geht, weil für mich ein ganz wichtiger Bereich davon auch ist, mit anderen darüber in Kontakt zu kommen oder generell mit anderen in Kontakt zu kommen. Und ich mich manchmal frage, wie sehr kann man eigentlich mit jemandem in Kontakt sein? Und das auch eine der schönsten Erfahrungen für mich ist in allem Möglichen, mit Freunden oder auch im Coaching oder mit Begegnungen auf Reisen, wie unglaublich schnell man nah werden kann zu jemandem, den man gerade eben erst getroffen hat.
Ja, das erlebe ich auch hier im Podcast. Dass ich manchmal Leute aus LinkedIn einlade, die ich noch nie gesprochen habe, und dann wird sie ganz schnell tief, wenn man in Verbindung kommt.
Okay. Ja, vielleicht hat Empathie was damit zu tun oder die Einstellung der Empathie so.
Was glaubst du?
Ich glaube, dass Empathie ein Mittel ist, mit dem man den anderen erfahren kann oder den anderen erleben kann. Und ich habe da jetzt auch eine Hausarbeit drüber geschrieben, eine philosophische, über den moralischen Wert der Empathie. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, jetzt auch wieder natürlich nicht super qualifiziert, ich bin einfach im Bachelor, mache das als Nebenfach, aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, Empathie ist wie ein Werkzeug, um jemand anderen kennenzulernen, um die Welt von jemand anderen zu verstehen. Und was du mit diesen Informationen dann machst, das kommt auf deine Haltung an.
Ja, bin ich mitgehen so.
Also da hatte ich zum Beispiel den Fall von jetzt einem sadistischen, empathischen Folterer, den es umso mehr freut, umso mehr er das Leid sieht von der anderen Person und der sich daran durch die Empathie ja freuen kann, weil er es dadurch mehr versteht, weil er durch die Empathie mehr versteht, wie sehr er den anderen Leid zufügt. Das wäre ja ein Beispiel für eine nicht schöne Einstellung, also oder eine nicht wohlwollende Einstellung.
Das ist das, was ich dann schwarze Empathie nenne.
Stimmt, ja, das wäre ein guter Begriff. Ja.
Genau, weil du hast ja schon gerade beschrieben, ich kann mit Empathie mitfühlen und verstehen, was Menschen bewegt. Das mache ich ja hier auch. Und das heißt auch, dass mir jemand mit Vertrauen begegnet und sich zeigt mit seinen Gefühlen. Und dann, also das für mich hat das sehr viel aus meiner Haltung heraus mit Respekt, Dankbarkeit und Achtsamkeit zu tun, wie ich damit umgehe, wenn ich aber dann sage, ja, man kann auch das verbinden mit Macht und Einfluss nehmen, weil man dann Dinge dann wahrnimmt und sieht und ein Mensch sich halt da auch auf einer anderen Ebene mehr zeigt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann kann man das im schlimmsten Fall ausnutzen, wenn man das möchte, natürlich. Ja. Oder dafür nutzen, um wirklich in Verbundenheit und in Verbindung zu gehen. Das ist dann die schöne Variante sozusagen.
Genau. Und dann kann man in Momente kommen, vielleicht, wo man gemeinsam Dinge erleben kann, die du gerade beschrieben hast und durchleben, erleben können.
Ja, oder auch die Verbindung an sich ist für mich oft schon so ein Erlebnis, dass ich einfach da sein kann mit einer anderen Person, die sich so dafür interessiert, wie es mir geht, oder ich mich so dafür interessiere, wie es der anderen Person geht. Und so ein Wohlwollen da ist, dass es fast schon eine magische, ja, wie so ein magisches Band zwischen zwei Personen, was so in der Luft wabert und irgendwie glitzert.
Die Energie, so die Magie dann, ja.
Genau, ja. Genau. Und da frage ich mich manchmal, gibt es da irgendwie ein Limit zu? Gibt es da, wie weit könnte man da gehen und wie weit könnten wir als Menschen da gehen, um weiter diese Verbundenheit zu erleben? Und natürlich begegne ich auch ganz vielen Frustrationen, weil ich mir wünsche für die Welt, dass das umgesetzt wird oder dass Menschen erkennen, dass das wertvoll ist. Und ich oft versuche so ein bisschen wie jetzt zu zeigen, was mir wichtig ist und dass ich diese Magie des Lebens so sehr schätze und liebe und mich damit auch irgendwie ein bisschen verletzlich und offen fühle, das so zuzugeben oder zu zeigen. Und manchmal dann Reaktionen von Leuten kommen, die sagen, ja, also mit dieser ganzen Gefühlsduselei können wir hier nichts anfangen. Also wir müssen hier einfach Sachen schaffen, müssen Tatsachen machen. Und das wird hier einfach durchgeplant von vorne bis hinten. Und wir wollen uns jetzt nicht hier mit sowas aufhalten. Und wo ich dann wirklich den Eindruck habe, durch diese Offenheit oder auch die Schwäche, die ich in dem Moment zeige, wird es den anderen Menschen leichter gemacht oder fällt es ihnen leichter, dann auch da irgendwie verletzend zu agieren.
Ja. Ich hatte einen Impuls dazu, wenn du hören magst.
Gerne, ja.
Von wegen Gefühlsduselei. Ich war auf einer Ausstellung in Paris im Center Pompidou. Da, und die haben eine Ausstellung gemacht über neue deutsche Sachlichkeit, 20. Jahrhundert, 20er Jahre. Und das bin ich durchgegangen und dann habe ich gesagt, wow, da, jetzt verstehe ich Deutschland besser und verstehe jetzt auch, warum heute vielleicht die Gefühle nicht so da sind, weil alles so sachlich und technisch und lösungsorientiert war. Und dann habe ich gerade gedacht, als du erzählt hast, ja, und für manchen, warum gibt es nicht mehr davon? Weil das eine ist vielleicht Angst vorm Fühlen und vielleicht ist das, wird es als bedrohlich, gefährlich, unangenehm, unsicher erlebt und gleichzeitig liegt da ja, so wie ich dich verstanden habe oder so wie ich es auch wahrnehme, ein riesen Gold und Schatz drin, wenn man in diese Verbindung kommt. Und das andere ist dieses, dass vielleicht die Fähigkeiten fehlen, dass ich in Verbindung gehe mit Empathie oder mich verletzlich zeige und gleichzeitig die Fähigkeit habe, wenn es dann Reaktionen gibt, die das benutzen, missnutzen, missbrauchen, mich in den Momenten schützen zu können und wieder hochzufahren. Ja.
Das erlebe ich auch in meiner eigenen Reise, dass das unglaublich bereichernd ist, wenn man da Fortschritte hinmacht oder wenn man es schafft, irgendwie sich davor zu schützen. Ich glaube, ich neige sehr stark dazu, ganz offen zu sein und ganz fröhlich zu sein und mit allen in Verbindung gehen zu wollen. Und aus meiner Vergangenheit ist es für mich unglaublich schwer, wenn ich den Eindruck habe, irgendjemand mag mich nicht, irgendjemand hält nicht viel von mir. Und dann versuche ich irgendwie alles, oh mein Gott, es tut mir leid, ich wollte nichts Schlimmes machen, ich will es wieder gut machen, so habe ich das nicht gemeint. Und dann, wenn ich diesen Frieden nicht herstellen kann durch diese Harmonie, würde ich sagen, wieder, dann schaffe ich es oft nicht, einen ruhigen Tag zu haben. Dann macht sich so ein Panikgefühl im Bauchraum breit und das bleibt dann die ganze Zeit da. Das schüttet immer negative Hormone aus, dann merke ich so ein Beißen irgendwie in den Halsschlagadern. Ja, so ein ganz unwohles Gefühl. Also zumindest war es sehr lange sehr stark so. Und jetzt inzwischen schaffe ich es ab und zu wirklich mich davon ein bisschen zu befreien. Und davon bin ich so dankbar für die Leute, die mich auch dabei unterstützt haben, das zu schaffen, ein bisschen auf mich selbst zu schauen und auch ein bisschen zu denken, okay, vielleicht ist es manchmal gar nicht so schlimm, wenn jemand anders nicht was Tolles von mir denkt. Zumindest ist es jetzt für mich akut erstmal nicht bedrohlich und ich werde nicht davon sterben, sozusagen.
Ja. Unabhängiger sein von anderen Menschen in diesem Sinne.
Ja, genau. Was auch, glaube ich, so wichtig ist, weil man ansonsten, wenn man irgendeinen großen Traum oder ein großes Ziel hat, wahrscheinlich es nie schaffen wird, irgendwie in diese Richtung zu gehen. Immer, wenn ich versucht habe, irgendwas zu machen und jemand das kritisiert hat, dann ist es mir sehr schwer gefallen, das weiterzumachen. Und es war auch einfach so schmerzhaft, dann die Person wieder zu treffen oder die Angst davor, sie vielleicht zufällig irgendwo zu treffen. Und ich hatte keine Macht auch über das, was in mir passiert. Und habe ich einfach panisch gefühlt sozusagen und wusste nicht, okay, was kann ich jetzt machen? Und, ja, hoffnungslos irgendwie auch dann. Ja. Das ist auch, wenn ich jetzt so wieder darüber nachdenke, fühlt sich das auch nicht so gut an. Da kommt sowas von ausgeliefert sein oder verwirrt sein, orientierungslos sein. Sowas kommt dann hoch, wenn ich daran denke. Das war mit Sicherheit am stärksten in einer Erfahrung, die ich gemacht habe in der Ausbildung. Ich habe ein halbes Jahr eine Schreinerlehre gemacht. Und da war es irgendwie so ein Kreislauf von relativ altmodischer Erziehung, würde ich sagen. Und der Geselle, der mich da betreut hat, hat ja einmal mich angemeckert sozusagen, wenn was nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Und durch meine Angst und Abhängigkeitsneigungen sozusagen bin ich dann dahin gekommen, dass ich immer unsicherer wurde und dann mehr Fehler gemacht habe. Und umso mehr Fehler ich gemacht habe, umso dümmer sozusagen die Fehler wurden, die ich gemacht habe, desto aggressiver wurde er und desto unverständnisvoller wurde er. Und desto mehr Angst hatte ich, desto mehr Fehler habe ich gemacht und so weiter.
Dann war da ein Teufelskreis.
Genau, genau. Und das war echt eine Erfahrung, wo aus der ich selbst auch, glaube ich, nicht gut hätte aussteigen können, wo mein Vater mich sehr unterstützt hat, dann zu sagen, okay, also ich bin einfach in einem Moment zusammengebrochen im Flur und habe ihm alles erzählt, weil ich das vorher gar nicht erzählt habe, meinen Eltern. Und dann ist er mit mir zusammen hingefahren und hat das alles abgewickelt. Und ich habe gar nicht geredet in diesem Gespräch. Und das war sehr schwer. Und hatte nachts auch immer, bevor ich zu den nächsten Tagen zu der Schreinerei musste, voll die Angst im Bett und konnte nicht schlafen. Mein eigenes Herz hat so stark geschlagen. Und all diese Erfahrungen sind für mich irgendwie so ein Zeichen dafür, es ist sehr wertvoll, ein bisschen Distanz haben zu können oder auch bei sich selbst sein zu können, liebevoll mit sich selbst sein zu können. Und einfach ganz sein zu können, auch irgendwie.
Ja, Selbstempathie und sich selbst annehmen, wie man selbst ist.
Ja, und das ist so unglaublich schön, wenn man das so ein bisschen erlebt und auch vielleicht dann wie bei mir zum ersten Mal erlebt, wenn Menschen einem zeigen, wie könnte so ein liebevoller, zugewandter Prozess mit einem selbst sein. Das ist so eine schöne, für mich heilende Erfahrung.
Irgendwie. Ja. Das hört sich an, als wäre das eine quasi harte Erfahrung gewesen und gleichzeitig etwas, was dein Leben gewandelt hat.
Ja. Das ist immer eine interessante Frage, finde ich. Was bringen einem die schlechten Sachen? Oder was sieht man da drin für einen Sinn? Und ich glaube, es ist immer gut, einen Sinn da drin zu sehen. Ich weiß natürlich nicht, wie mein Leben wäre, wenn das jetzt cool gewesen wäre, dann wäre ich jetzt vielleicht Schreiner. Das könnte sein. Ja, aber es hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass irgendwas anders sein muss und dass ich es so nicht erleben möchte und dass ich da irgendwie raus muss, dass irgendwas passieren muss. Und diese Motivation, auch wenn es natürlich eine sehr negative, emotionale Motivation ist, hat mich dann dazu gebracht, glaube ich, auch mutiger zu sein und dann später zu reisen und Menschen darüber zu fragen und Menschen kennenzulernen und auch dann in diese Richtung zu gehen von gewaltfreier Kommunikation und so. Ja.
Ja, dann bist du gereist und hast, so kommst du bei mir an, quasi begonnen, einfach das Leben erstmal so, wie es ist, wahrzunehmen. Dann hast du gewaltfreie Kommunikation gelernt, wo man ja auch so in die Urteilsfreiheit geht, ne?
Ja.
Das hat es vielleicht auch leichter gemacht, dich selber mehr wahrzunehmen, anzunehmen und dann auch das Leben zu spüren, vermute ich.
Ja, das stimmt. Das ist auch so interessant, diese magischen Momente, von denen wir am Anfang gesprochen haben, die sind mit der Zeit dann auch mehr geworden. Und ich glaube, vor allem in der Zeit, so in der Ausbildung und eigentlich auch so davor, da war das fast gar nicht. Und als ich dann gereist bin, da habe ich so, würde ich sie jetzt mal beschreiben, herzensgute Menschen getroffen und war eine relativ lange Zeit in einem buddhistischen Kloster, wo viele Leute von der ganzen Welt hinkommen konnten, um da dann freiwillig zu arbeiten und dafür eine Unterkunft zu bekommen. Da habe ich so viele tolle, nette junge Menschen von der ganzen Welt kennengelernt. Und das ist, glaube ich, die intensivste Erfahrung für mich gewesen, wie schnell Menschen connecten können. Wir hatten so eine schöne Gruppe, womit wir dann zusammen an den Strand gegangen sind und ganz viele Gespräche hatten, wo wir Gruppen hatten, wo wir dann Filme geschaut haben und irgendwie philosophisch gesprochen haben und nachts ganz lange wach geblieben sind. Und so eine Verbundenheit war einfach, es hat mich so gerührt und es ist auch so schön, jetzt wieder darüber nachzudenken. Ich bin aus diesem Arbeitsverhältnis quasi gerade gekommen, hatte ein bisschen Zeit noch dazwischen und habe dann diese Erfahrung gemacht. Auch dann hatte ich eine Chefin da, die so dankbar war für das, was ich gemacht habe und mich so gesehen hat mit dem, mit der ich war. Ja, das hat, also ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so eine schnelle Entwicklung dann hingelegt, weil ich gesagt habe, so, sorry für die Ausdrucksweise, aber fuck it. Ich werfe jetzt diese ganzen alten Sachen ab. Ich habe einfach gar keinen Bock mehr drauf. Es scheint ja so zu gehen. Und jetzt versuche ich dem hinterher zu gehen. So. Ja.
Also du hast quasi in gefühlt kurzer Zeit Schatten und Licht erlebt.
Ja.
Und hattest dann quasi diesen Kontrast sagen, okay, und ich wähle die Wertschätzung, ja, und die Verbindung miteinander anstatt die Urteile und so weiter.
Ja, genau. Und das hört sich für mich auch irgendwie immer so abstrakt an, wenn man das sagt, ja, man hat so diese eine Übergangserfahrung und dann hat man das irgendwie gewählt. Ich glaube, was da für mich ganz essentiell wirklich passiert, das ist der Beweis, dass es Menschen gibt, die nicht so über mich denken. Und egal, wie kognitiv ich das verstanden haben kann und wusste, dass es in der Welt bestimmt bessere Menschen gibt als diesen Gesellen, das zu erleben und das zu fühlen, da ist jemand, der möchte mich einfach umarmen, weil er mich so gerne mag. Und wenn ich von einem Spaziergang zurückkomme, dann freut er sich und hüpft quasi in die Luft oder so. Und auch diesen Rückhalt zu spüren, das war ein Erleben, was irgendwie tief in mir was gemacht hat, weil ich glaube, ich vorher auch angefangen habe, in der Ausbildung Dinge anzunehmen, die dieser Geselle über mich hatte, Ansichten. Okay, ich kann es vielleicht doch wirklich nicht. Vielleicht bin ich einfach so schlecht und wieso bin ich so unorganisiert? Wieso schaffe ich nichts? Manche Sachen waren dann ja auch wirklich schlimm durch meine große Angst. Ich war so ganz zittrig und habe mich nicht getraut, irgendwas zu machen. Mhm. Dann sollte ich das erste Mal so eine große Kreissäge benutzen, so eine riesige Tischkreissäge. Und der Meister und der Geselle standen da und haben mir zugeschaut, wo ich das jetzt das erste Mal benutzen sollte. Und dieser Druck, den die da hatten, war einfach für mich so groß, dass ich dieses Werkstück so ganz friemelig sozusagen in der Hand hatte und nicht so richtig da in die Säge geführt habe. Und dann hat sich das so ein bisschen verkantet. Und dann habe ich es irgendwie versucht, wieder zu korrigieren. Und das war alles ziemlich gefährlich und unsicher und komisch. Und so welche Erfahrungen haben vielleicht den Leuten dann da auch sogar Angst gemacht. Und das war eine Motivation, vielleicht auch mich zu schützen, das weiß ich nicht. Aber worauf ich auf jeden Fall hinaus will, ist, diese Erfahrungen da habe ich so sehr gespürt und so sehr in mich aufgenommen, dass jemand, der mir sagt, kognitiv, ja, es gibt bessere Menschen, mir, glaube ich, nicht geholfen hätten. Und dadurch, dass ich aber es erlebt habe und mit diesen Menschen gelebt habe, war dann ja wie eine Befreiung auch so. Mhm. Okay, jetzt darf ich irgendwie daran glauben, jetzt es gibt das, ich kann diese Richtung gehen.
Also das Erleben, dass es auch anders geht, hat dir den Glauben dazu gegeben, daran. Und ich habe gerade noch gedacht, wenn du hören magst, wenn du dieses Beispiel erzählt hast, wie du an der Kreismaschine, Kreissäge standst und wie es dir da ging und wie der Geselle und der Meister dann auf dich geschaut haben, da kannst du ja mal in Resonanz gehen. Bei mir kommt an, dass sie im Grunde sagen wollten, Stefan, wir glauben, dass dieser Job nicht so das Richtige für dich ist und du dich nicht so wohl fühlst. Vielleicht war das Thema, was du annehmen musstest in deiner Ausbildung und die beiden einfach nicht die Fähigkeiten hatten, das mit Wertschätzung auszudrücken, sondern mit Urteilen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mich schon ab und zu mal gefragt, was sie über mich gedacht haben oder was in deren Köpfen über mich da war. Und also sie haben auf jeden Fall, glaube ich, eine große Verzweiflung gehabt, eine Ratlosigkeit auch so. Und immer, wenn ich vor lauter Panik irgendwas nicht gefunden habe, so, ja, Stefan, hol mal das. Und dann sollte ich zum Beispiel einmal so eine Taschenlampe aus einem Werkzeugkoffer holen. Und dieser ganze Werkzeugkoffer war von einer Firma und diese Taschenlampe war von einer anderen Firma. Und ich war irgendwie so in der Panik und der Angst, dass ich diese eine Firma nur im Kopf hatte, dieses Bild, dieses Logo und dieser Aufbau von den Geräten und dass ich diese Taschenlampe dann komplett ausgeblendet habe. Und da bin ich auch zurückgekommen und habe gesagt, ja, ich finde die nicht. Und dann haben die gesagt, oh Mann, ey, das wird wirklich die 3 Jahre in der Lehre brauchen, bis wir dich auf Trab haben. Also so eine richtige, so eine Enttäuschung habe ich da auch irgendwie gespürt. Und gewaltfrei konnten sie es auf jeden Fall nicht ausdrücken. Also der Geselle ist dann irgendwann dazu übergegangen, mich auch zu treten und mich zu schlagen.
Oh, krass.
Und wirklich, nachdem wir irgendwo unterwegs waren und ich irgendwas falsch gemacht habe, im Auto dann anzuschreien, ganz lange.
Ach, krass, ja.
Und ich bin einfach nur in die Starre gegangen.
Okay.
Gar nichts tun, ja.
Das hört sich intensiv an, ja.
Ja, hilflos habe ich mich da gefühlt vor allem.
Ja, jetzt verstehe ich auch, dass das andere Erleben dann heilsam war.
Ja. Ich finde es auch erstaunlich, wenn du das ansprichst, wie ich mich da gefühlt habe, oder dann das andere Erleben ansprichst, wie in mir so direkt so ein Shift auch ist, je nachdem, an was ich mich dann erinnere. Das ist
womit du dich verbindest. Erstaunlich. Naja, ich finde mich wahr, ja.
Ja. Und ich glaube, weil ich das da so erlebt habe, habe ich für mich auch eine große Motivation bekommen, dem weiter nachzugehen und mir das auch für die Welt zu wünschen. Ja, weil ich irgendwann, sorry.
Nee, mach weiter.
Weil ich irgendwann mir gedacht habe, als ich ein bisschen Abstand dazu nehmen konnte, ich habe dann viel reflektiert, auch mit den Mönchen und Nonnen da geredet. Und die hatten so ein Sprichwort, was ich irgendwie interessant finde. Wenn sie jemanden sehen, der schreit oder der sie beleidigt oder der auf sie aggressiv zugeht, dann haben sie das Bild, also zumindest war es bei einer Nonne so, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, von einem bellenden Puppy, von einem kleinen bellenden Hund, der nicht weiß, was gerade passiert, der Angst hat und der hilflos auch irgendwie ist und jetzt einfach das tut, weil das das Einzige ist, was er tun kann, instinktiv. Und damit haben sie mir erzählt, können sie so welchen Situationen und auch diesen Menschen mit einem gewissen Verständnis und auch irgendwie ja eine gewissen Traurigkeit über die Situation der anderen Person begegnen, wo ich jetzt nicht genau weiß, ob das gut ist, weil das ist natürlich auch irgendwie urteilend, weil man sagt, ja, ich bin in einer besseren Position, ich weiß, wie es richtig läuft und du nicht oder so. Aber egal, dieses Zitat auf jeden Fall hat mich irgendwie dazu bewegt, auch ein bisschen darüber nachzudenken. Und dann habe ich gedacht, ja, ich glaube, der Meister und der Geselle da, die fänden es eigentlich auch schöner, so verbunden zu sein. Weil die waren ja auch untereinander, also wenn ich das jetzt wieder beurteilen sage, in einer nicht so schönen Verbindung. Weil das deren Modus von Kommunikation war, halt dann schnell laut zu werden. Dadurch habe ich auch dann irgendwie die Motivation bekommen, okay, wenn das schon für die beiden so ist, was für mich jetzt in meinem Kopf so das sehr andere Extrem war von den Leuten, die ich da getroffen habe, dann ist es bestimmt auch für die andere Menschheit, für die gesamte Menschheit sozusagen so. Da irgendwie dann so ein bisschen die Motivation geboren, zu versuchen, das irgendwie in die Welt zu bringen oder, ja, keine Ahnung, voranzubringen.
Also das ist auch, es gibt auch den Raum, wo wir uns anders begegnen können, ohne Gewalt, Urteil und ja, Schmerz und Trauer.
Genau, und vor allem, was für mich da am wichtigsten war, die Hoffnung, dass es auch für diese Menschen, die ich da erlebt habe, so ist, dass sie das schön finden, da zu sein. Dass es nicht so ein Gegeneinander ist, so wie, okay, wir sind die GFK-Leute und ihr seid die Nicht-GFK-Leute und wir werden niemals zusammenkommen, weil wir anders geboren sind oder so. Sondern, dass sie wirklich das auch schätzen würden.
Okay. Ja, dass sie sich im Grunde auch wünschen würde, anders miteinander umzugehen, ist nur nicht wissen. Und die Frage ist, und oder das, was dir wichtig ist, warum du dich für das Thema jetzt begeistert, ich sag mal, gewaltfreie Kommunikation und so weiter, das ja in die Welt zu tragen und andere Menschen damit zu inspirieren oder auch aufzuzeigen, meinst du das?
Ja. Ja. Und gleichzeitig auch natürlich immer mit einem Respekt, dass ich jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Natürlich aus der Haltung heraus, hey, ich denke, das ist eine coole Idee. Was haltet ihr davon?
Ah, und bei mir kommt gerade an, und dieses, du hast es ja erlebt, wie es sich anfühlt, wenn man in einer guten Verbindung ist. Und sagen, oh, das fühlt sich so cool an, das möchte ich mit anderen teilen. Habt ihr Interesse daran? So glaube ich, oder?
Genau, ja. Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, hey, vielleicht ist das sogar ein wichtiger Kern des Menschseins. Vielleicht ist das, wofür wir gemacht sind als soziale Wesen, die Verbundenheit entweder mit unserer Umgebung, so wie in diesem Fluss da zu spüren, der Verbundenheit mit uns selbst, irgendwie da ein bisschen unabhängiger zu werden und liebevoll einfühlen zu können und vielleicht auch dann mit der Verbundenheit, so wie mit den Menschen in dem Kloster, zwischenmenschlich, wie intensiv kann das werden und wie schön kann das werden? Vielleicht ist das ein wichtiger Teil des Menschseins und wollt ihr das vielleicht nicht mal mit mir ausprobieren? Wollen wir darüber mal in Austausch kommen? Wollen wir das mal versuchen, sozusagen?
Ich habe gerade was gedacht, magst du es hören?
Sehr gern, ja.
Ich habe mich gerade gefragt, warum fällt es uns so schwer, uns, mit unserer Umwelt, mit anderen Menschen zu verbinden? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, das Erste ist, wenn ich mich damit verbinde und mich fühle und wahrnehme, entdecke ich vielleicht als allererstes alles das, was ich nicht habe und was mir fehlt und nehme den Mangel wahr. Und das macht dann vielleicht Angst und dann bleibe ich lieber an der Oberfläche im Sachlichen, konsumiere. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gedacht, wenn ich den Mut aufbringe, das wahrzunehmen und zu spüren, was mir fehlt, und dann aus der Emotion der Not herauskomme und sage, wenn mir das fehlt, was kann ich denn Gutes für mich tun, um mir das ins Leben zu holen, dann betrete ich einen anderen Raum, glaube ich. Und dann komme ich in die Magie des Lebens, wie ich mir das dann, um mal deinen Begriff aufzunehmen, beginnen kann zu gestalten und das, was im Mangel ist, bei mir aufzufüllen.
Ja, das finde ich, also dem würde ich voll zustimmen, auf jeden Fall. Vielleicht könnte man dann auch sagen, bevor man das nicht tut, kann man eventuell gar keine großartige innere Reise machen. Denn das sich selbst sehen und das sich selbst wahrnehmen mit dem distanzierten Blick vielleicht auch von, hey, okay, ich schaue einfach erstmal, was da ist. Ich versuche jetzt nicht, das zu bewerten. Ich versuche nicht in Panik auszubrechen oder dem zu verfallen und mich quasi in so einer Negativschleife zu begeben, sondern ich atme durch und ich schaue, was ist da. Ich kann sowieso nichts dagegen machen, weil es ist einfach so, das sozusagen irgendwie die Wahrheit anzuerkennen oder der Wahrheit ins Auge zu blicken.
Ja. Und vielleicht, du kannst ja mal in Resonanz gehen, war diese Erfahrung mit der Leere und dem Zusammenbruch, die Krise, die dich dahin quasi hingeschubst hat, dich selbst zu sehen.
Ja, die mich auf jeden Fall quasi dazu gezwungen hat, aus meiner Sicht jetzt psychisch zu sagen, hey, da muss irgendwie irgendwas mehr sein, da muss es mehr geben in der Welt.
Ja, das kann ja nicht alles
dadurch
sein.
Dadurch habe ich dann die Realisation gehabt. Genau, das kann ich, ich kann jetzt nicht einfach anfangen zu studieren oder irgendwas anderes zu machen und so weitermachen. Ich will erstmal irgendwie, nee, also ich weiß noch nicht, was ich will. Das wusste ich überhaupt nicht am Anfang von meiner Reise, aber ich weiß, dass ich irgendwas anderes will.
Mhm. Genau. Und dann hast du für dich etwas entdeckt.
Ja, und das ist wahrscheinlich einer der größten Schätze, die ich jemals entdeckt habe, würde ich sagen. Bin ich auch sehr dankbar dann im Prinzip wieder drüber, auch wenn natürlich die Erfahrung echt nicht schön war. So. Ja. Das ist echt schön, auch irgendwie dann so ein rückblickend, wie wir es jetzt machen, eine Position dazu entwickeln zu können von okay, ich glaube, das war nicht so schlimm. Das hat mir auch geholfen. Das hat irgendwie mich zu dem gemacht, der ich bin, meine Identität geprägt und mir auch gezeigt, wie wichtig das ist. Und jetzt kann ich es auch nachvollziehen, wenn jemand in so einer Situation ist, wie sich das anfühlt, wie das ist. Ja. Da bin ich gerade einfach froh jetzt, dass wir so drüber reden. Das ist schön.
Ja, danke. Hört sich an wie nochmal so Klarheit und Erkenntnisse ernten.
Ja, und auch ein gewisser Friede und eine Ruhe, die ich so fühle damit. Ich habe mir lange dann auch Sorgen gemacht nach der Ausbildung, weil der Meister relativ kurz danach gestorben ist an einem Herzinfarkt. Und es dem Betrieb die ganze Zeit schon nicht gut ging finanziell. Und ich vermute, das ist nur eine Vermutung, dass dadurch, dass ich nicht mehr da war, dann die Kraft einfach Dinge zu tun mit dem Geld, was man dafür ausgibt. Ich meine, ich habe irgendwie 300 Euro oder so im Monat bekommen. Und habe schon, ich glaube, ich war produktiv. Es ist, glaube ich, jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, wie es sich für mich angefühlt hat. Ich habe auch sinnvolle Dinge getan, sozusagen. und ich kann mir vorstellen, dass gleichzeitig dann mit dieser Frage, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Weil ich glaube, die hatten seit 30 Jahren immer eine auszubildende Person und die hat das immer absolviert und das hat die, glaube ich, so rausgebracht, vor allem den Meister dann auch, der war auch schon älter. Und gleichzeitig mit den finanziellen Schwierigkeiten, dass ich denke, dass das vielleicht dazu geführt haben könnte. Ist natürlich schwer jetzt zu sagen. Aber zumindest habe ich mir da Vorwürfe gemacht und das war echt schwer dann irgendwie. Ja, habe ich jetzt, weil da war ich ja noch nicht auf Reisen, da habe ich noch nicht diese Erkenntnis und so gehabt, da war ich noch so in dem, oh, habe ich jetzt, bin ich wirklich so schlimm? Habe ich jetzt so viel falsch gemacht? Ich kann kein Schreiner sein, ich kann nicht kommunizieren, ich kann dem nicht irgendwie die Stirn bieten oder sagen, was ich brauche. Ich säge mir an der Kreissäge fast die Hand ab und kontrolliere irgendwie, weiß nicht, den Anhänger nicht richtig so, dass wir den auf der Autobahn vielleicht verlieren und dann ist ein Verkehrsunfall und jetzt hat er es auch nicht geschafft und habe ich so viel Stress ausgelöst und dann ist so eine Welle der Schuld und irgendwie der Schwere und irgendwie auch der Dunkelheit dann so ein bisschen gekommen in dem Moment. Weil ich auch irgendwie nichts in mir hatte, was das verteidigt hat.
Ja.
So. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar über meinen Vater, weil da habe ich dann auch mit ihm drüber gesprochen, mich dann irgendwie aufgefangen und dann auch Mut wieder gegeben. Und er hat mich dann zum Flughafen gebracht, wo ich dann losgereist bin. Und hat mir so einen kleinen Schlumpf geschenkt. So ein Schlumpf mit so einer Landkarte, so einem Entdecker Indiana Jones Hut und so einer Lupe, womit er gerade die Landkarte untersucht. Da hat er gesagt, ja, der Schlumpf hat bestimmt genauso viel Lust, die Welt zu entdecken wie du. Und dann habe ich den mitgenommen und habe mit dem immer Fotos gemacht. Also den immer in den Vordergrund gestellt und dann irgendwie das Land's End in England und so. Im Hintergrund. Und das ist eine schöne Erfahrung. Das ist vielleicht dann auch wieder, waren meine ersten in dem Moment wieder dann meine ersten Erfahrungen von so Verbindung. Einfach so, dass Leute hinter dir stehen und dass Leute dich unterstützen. Das ist so viel wert. Das ist so unglaublich als menschliches, soziales Wesen. Zumindest für mich ist es essentiell, dann weiterzumachen, Mut zu bekommen.
Ja.
Auch so gerührt ist man dann in dem Moment.
Ja.
Ja.
Ja. Das ist das, was dich sehr bewegt hat und bewegt.
Genau. Das ist so ein bisschen das, was dann alles dahinter steckt, glaube ich, wieso ich jetzt diese Faszination dafür empfinde. Und da muss ich auch sagen, bin ich dankbar, Leute kennenzulernen, wie jetzt Monika, über die wir uns kennengelernt haben, oder dich, die dann auch so Projekte ins Leben rufen, wie jetzt den Empathieschenker, wo ich mir denke, okay, das ist irgendeine andere Person. Ich kenne dich jetzt relativ kurz, aber du hast so viel Erfahrung mit der GfK, so viel Erfahrung mit Menschen, das ist auch so viel reflektiert. Und du entscheidest dich dazu, ich glaube, es ist gut, so einen Empathieschenker-Podcast zu machen und das einfach zu demonstrieren, sozusagen. Und das ist dann halt was, was mir zeigt, cool, das ist wieder jemand, der auch irgendwie daran glaubt, der auch das machen möchte. Und das ist so ein schönes Gefühl von gegenseitiger Kameradschaft von der Richtung oder von dem Glauben daran, was im Leben so sein könnte. So ein Verbundenheitsgefühl, ja.
Cool, danke. Dazu möchte ich anmerken, der Empathieschenker ist 2014 entstanden in meinem Kopf. Dann hatte ich eine Idee mit Video und so weiter, die nicht funktioniert hat. Und dann lag er lange. Und erst Corona hat dann in mir wieder ausgelöst, so, jetzt möchte ich was machen in den Social Media, die mehr, die ein soziales Format, was zu mehr Miteinander und Verbindung beiträgt, weil es viele Formate gibt und auch Nutzung von Social Media, die in die andere Richtung gehen, die ich mir nicht wünsche. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich lege was in die Mitte oder in die Waagschale für das, was mir wichtig ist. Und da empfinde ich gerade Dankbarkeit für deine Wertschätzung, Würdigung, die du gerade ausgedrückt hast.
Das reicht nicht. Ja, also ich meine, das scheint ja dann echt auch für dich so eine Überzeugung zu sein, dass du denkst, hey, Social Media kann auch irgendwie anders sein, als ich es jetzt in vielen Bereichen erlebe, oder?
Ja, ich glaube ja, wir haben jetzt 20 Jahre intensiv, Social Media hat sich entwickelt und gibt es in allen möglichen Varianten. Wir haben es einfach genutzt und dürfen jetzt reflektieren nach 20 Jahren mal und lernen, wie nutzt es uns und wie dienlich ist es und wofür. Und Ich habe mir einfach aus meiner Sicht dann überlegt, wie können wir es nutzen, nicht nur um Geld zu verdienen, was viele ja machen, sondern um halt mehr miteinander, gesellschaftliches Miteinander, Verstehen gegenseitig zu fördern. Und das ist ein Format, das ich mir überlegt habe, was ich finde, für mich super gut funktioniert und Freude macht.
Mhm. Ja, was dir aber bestimmt auch deinem Herzen liegt. Ne?
Ja.
Weil, wieso sonst dafür entscheiden, das so zu machen, als einfach jetzt zu sagen, hey, das ist mir egal, ich will jetzt Geld verdienen und nutze jetzt Social Media dafür. Das heißt, da ist auf jeden Fall irgendwie so eine Überzeugung, dass
ja,
das vielleicht auch anders geht.
Das ist immer sehr witzig, wenn ich mit Leuten rede, die Podcast-Spezialisten sind und mir dann erklären wollen, was ich alles anders machen müsste, um damit Geld zu verdienen. Und dann sage ich, ja, so ein Podcast ist der Empathieschenker nicht. Vielleicht passiert das mal per Zufall, dass sich was ergibt, aber ich werde den jetzt nicht so verändern, wie ihr Marketingleute meint, dass er dann Geld abwirft.
Ja. Das fühlt sich dann für dich nicht mehr stimmig an in dem Moment.
Nee, weil es hier um was anderes geht. Um die Verbindung, Authentizität, verstehen wollen und aus der Integrität heraus vorleben. Um zu inspirieren, um zu sagen, hey Leute, wenn wir uns empathisch, achtsam zuhören, zum Beispiel anstelle von gegenseitig Urteile und Meinungen hin und her zu werfen, dann erzeugen wir ein anderes Miteinander. Und das ist das, wo wir Verantwortung übernehmen können und gemeinsam oder jeder für sich proaktiv mitgestalten können. In unserem Einflussbereich.
Und diese Nachricht ist dann auch schön für dich nach draußen zu senden, ne? Da ein bisschen mehr Awareness, sage ich mal, für zu bekommen bei den Leuten.
Genau, also auch den Mut zu haben und das ist so quasi die Message oder das, was ich mit meinem Sein repräsentieren möchte und wo ich sage, ich traue mich zu zeigen damit, auf die Bühne zu stellen und das Instrument ist dieser Podcast zum Beispiel.
Mm. Ja, das ist echt dann sehr intensiv, wenn du sagst, dein Sein wirklich so wie du bist als Person. Also zeigst du dich dann ja auch in gewisser Weise verletzlich, so wie ich auch vorhin meinte.
Ja, genau.
Dass so diese Verbindung irgendwie auch eine Verletzlichkeit mit sich einherbringt.
Genau. Und gleichzeitig macht mich diese Verbindung glücklich und gibt mir Unterstützung. Ich nehme auf einmal viel mehr diese positiven, stärkenden Sachen wahr beim Tun, weil ich etwas tue, was mit mir gut koppelt. Ja. Mhm. Und es war auch dieses aus einer Verantwortung heraus, wo ich sage, ich möchte Verantwortung übernehmen als Bürger, als Teil einer Gesellschaft, mitgestalten, dazu beitragen, was ich mir wünsche, anstatt fordern. Und dann habe ich überlegt, was sind meine Fähigkeiten und Talente, von denen ich mir bewusst bin und wie kann ich sie einbringen? Und so ist das entstanden.
Schön.
Ohne richtig und falsch zu denken, sondern einfach nur, was fühlt sich stimmig an?
Mhm. Ja, das freut mich gerade wirklich, so eine Resonanz fühle ich da zu einer ähnlichen Motivation von mir, so in der Welt etwas zu bewegen für das, was man selbst als wichtig erachtet, für das man selbst wirklich steht und was man auch leben möchte.
Und das dann quasi daneben legen zu dem, was anderen wichtig ist, weißt du? Das ist dann nochmal das Topping, finde ich. Anstatt zu sagen, das ist das eine Richtige, sondern ich lege es dazu und dann gucken wir, was im gemeinsamen Tun daraus wird.
Mhm. Ist ja auch ein gewisser Respekt und eine Anerkennung für die anderen Personen und die Haltung auch der anderen Personen dann.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde unterwegs. Mhm. Zeit ist verflogen und ich habe jetzt den Impuls, es mit dir rund zu machen und möchte dich fragen, gibt es noch etwas Abschließendes, was du sagen möchtest, womit du noch unbedingt gehört werden möchtest?
Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken bei dir für die Gelegenheit. Ich habe es als eine schöne Verbindung erfahren. Ich konnte eintauchen in viele verschiedene Epochen sozusagen meines, kurzen Lebens. Und das hat mich sehr gefreut. Und als Letztes würde ich gerne noch sagen, dass ich mich wirklich darüber freuen würde und dass mir ein Anliegen und wichtig ist, in der Welt wirklich die magischen Momente mehr zu sehen und offen dafür zu werden, und uns gemeinsam auch darüber auszutauschen, so dass wir vielleicht irgendwann selbst zu einer magischeren, einer verbundeneren Welt kommen können. Ja.
dann danke ich dir für dein Vertrauen und deine Offenheit.
Sehr gerne.
Das war Episode 32, die Magie des Lebens. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.